Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei. Und ihr hört Bildung in Thüringen heute in der Woche vor Ostern mit mir, Michael Kummer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, und im Studio
Richard Schäfer.
Herzlich willkommen. Wir haben heute ein straffes Programm. Wir in der Vorbereitung der Sendung haben wir uns kurz zusammengesetzt, Richard und ich, und haben nochmal besprochen, was ist denn jetzt eigentlich so aktuell. Problematisch ist nämlich, dass gerade Ferien sind, viele Lehrer sind im Urlaub, auch teilweise auch Erzieher. Und wir haben uns überlegt, welches Bildungsthema ist denn noch so richtig spannend und wie sollte es anders sein? Unser Thema vom letzten Mal, Demokratie, Erziehung und Demokratiebildung in Schule. Das haben wir eigentlich nur angerissen zur Hälfte und das wollen wir heute noch ausbauen. Wir wollen uns also damit beschäftigen, wie es eigentlich die Sicht der Schüler schafft. Da gibt es die Landesschülervertretung. Was sagen die eigentlich, wie ihre demokratischen Mitbestimmungsrechte sind? Genauso haben wir mit Eltern gesprochen, die Kreiselternvertreterin aus dem Wartburgkreis haben wir gefragt, wie sieht sie das eigentlich? Wir haben eine Beispielschule am Roten Berg, eine Thüringer Gemeinschaftsschule, die ein besonderes Konzept fahren. Da wirst du nachher auskunftsberechtigt sein, sage ich jetzt mal, Richard, zum Thema Klassenräte. Hört sich sehr sozialistisch an und nach Oktoberrevolution. Wir werden sehen, was das ist. Und wir haben ein Interview mit einem Lehrer, an dessen Schule ein Demokratieprojekt, ein Projekttag veranstaltet hat mit dem schönen Titel Vorsicht Demokratie, der Thomas Pfeuffer. Und der Thomas Pfeuffer wird uns erzählen, was ist das eigentlich, dieser Projekttag? Ist das was für die Schüler? Sollte man das öfter machen und buchen? Und fühlen die sich da irgendwie mitgenommen oder langweilen die sich eigentlich? Und ganz zum Schluss, Richard, dein Lieblingsthema, das wolltest du unbedingt in die Sendung drücken.
Streikende Schüler, ich habe ein bisschen in der Presse herumgeschaut. Wie wird das aufgenommen und vor allem, wie stehen Gewerkschaften zu diesem Thema?
Und dann erstmal die erste Musik.
You don't know.
Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Ihr hört Bildung in Thüringen heute in der Woche vor Ostern. Richard Schäfer heute im Studio und Michael Kummer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen. Und wir haben uns wieder mal das Thema Demokratieerziehung, Demokratiebildung an Schulen vorgenommen und haben ein Interview vorab aufgezeichnet mit Thomas Pfeuffer. Hallo Thomas.
Hallo, liebe Hörer.
Und wir wollen so mal, sagen wir mal, einen exemplarischen Blick drauf werfen auf eine Art der Demokratie, Erziehung und Unterrichtung in Schule, nämlich die von außerhalb kommen. Das heißt, Lehrer oder eine Schule bucht einen Anbieter, einen freien Träger, und der kommt mit einem bestimmten Bildungsangebot in die Schule. Das kann manchmal nur eine Stunde oder zwei Stunden sein, manchmal ein ganzer Tag oder vielleicht sogar eine Projektwoche. Und in dem Fall wollen wir uns über das von der LKJ Thüringen angebotene Projekt Vorsicht Demokratie unterhalten mit dem Thomas Pfeuffer. Der Thomas Pfeuffer hat es nämlich an seiner Schule am Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasium in Leinefelde, dort ist er Lehrer, selber erlebt. Und in dem ersten Punkt geht es erstmal darum, Thomas, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, dieses Projekt kommt an die Schule, da steht irgendwie Barcamp drüber. Ich habe vorher nicht gewusst, was das ist, und ich nehme an, viele Hörer wissen das auch nicht. Was heißt denn eigentlich, erstmal ganz allgemein erklärt, was ist ein Barcamp?
Ja, also es ist tatsächlich so, die kommen einfach zu uns an die Schule, die bringen auch im Notfall alle Ressourcen mit, die sie brauchen, Gerätschaften, Tablets und so weiter. Das Einzige, was gut wäre, wenn man irgendwie sowas wie ein WLAN zur Verfügung stellen könnte. Und ja, das startet im Prinzip wie mit einer Art Check-in. Das heißt, die jungen Menschen werden empfangen, werden quasi akkreditiert, werden reingebeten in die große Aula. Also wenn man einen großen Raum hat, ist das ideal. Mhm. Und das Barcamp ist eigentlich ein Format, wo man vorher gar nicht so richtig weiß, um welche Themen es gehen wird, weil eben die jungen Menschen, in dem Fall die Schüler und Schülerinnen, die Themen selbst festlegen. Ja, also das findet dann so eine Vorphase, sag ich mal, statt, so eine erste Phase, die nach einer kleinen Vorstellungsrunde kommt, und da wird dann entschieden, über welche Themen soll es denn gehen.
Und das ist aber, wenn ich unterbrechen darf, also wir sind ja immer noch bei der Einführung, was ist ein Barcamp? Jetzt hast du das mit Check-in erklärt zum Beispiel, das ist den einen englischen Begriff mit dem anderen erklärt.
Ja, okay.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das ist quasi sowas wie eine Konferenz, also man konferiert zusammen zu Themen, die noch festgelegt werden, darüber unterhalten wir uns gleich noch, wie die festgelegt werden, aber es geht nicht um einen Sportwettbewerb oder darum, Texte zu lesen oder sowas, sondern es geht darum, miteinander zu diskutieren.
Richtig, genau.
Okay. Ja. Jetzt hast du gesagt, die sind in die Schule gekommen. Jetzt kommen wir mal konkreter zu euch an die Schule in Leinefelde. Erstmal muss ich erstmal fragen, wer ist denn auf die Idee gekommen, das zu buchen? Hat das der Schulleiter angesagt oder war das deine Idee oder vom Sportlehrer oder wie lief das?
Tatsächlich war es so, dass ich in Kontakt stand oder stehe mit Toni Lüttgenau von diesem Barcamp, die das organisieren. Mhm. Und der hat mir davon erzählt und ich habe gesagt, Mensch, hört sich cool an. Und ich habe dann in der Vorbereitungswoche des Schuljahres mit dem Schulleiter gesprochen und der war sehr aufgeschlossen, und dann haben wir eben geguckt, was könnte ein Termin sein, der da funktioniert, der sich da eignet, und da haben wir einen gefunden. Das war kurz vor Weihnachten in der letzten Woche.
Und das ist ja ein ganzer Tag, ne?
Genau.
Und dann, der Schulleiter hat dann einfach den Stundenplan gestrichen für alle beteiligten Klassen, oder?
So, und also das war natürlich ist natürlich immer nicht so ganz trivial, und da das eine 10. Klasse ist, ist auch immer das Thema besondere Leistungsfeststellung, die da am Ende steht, und dann ist natürlich eine Stunde, die wegfällt, immer ein bisschen schwierig. Ich habe dann den Tag genommen, wo ich sowieso schon 2 Stunden von meinem Fach habe, also das heißt dieses Beipflichtfach Gesellschaftsunterricht.
Okay.
Und da hat man das dann ganz gut organisiert bekommen.
Das heißt, also, du musst Stunden schon mitbringen, damit es irgendwie attraktiv ist für die anderen Kollegen.
Zumindest war es in diesem Fall so, ja, tatsächlich.
Okay, und du hast auch schon angedeutet, mit dem Vorurteil können wir vielleicht heute auch aufräumen. Die Schüler wollen ja, also auch im Bezug auf die Prüfungsvorbereitung, sollen die ja was lernen. Und da muss man halt aufpassen, dass so Projekttage nicht dazwischen grätschen, wo sie ja nichts lernen. Richtig?
Ja. Also sagen wir es mal so, das ist zumindest häufig so eine Angst von Kollegen, Kolleginnen, dass sie dann mit dem Stoff nicht durchkommen und so weiter. Und dann ist es natürlich schon irgendwie hilfreich, wenn man dann ein paar Argumente auf seiner Seite hat, wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, da sind schon 2 Stunden von mir dabei, das wären dann nur noch so und so viele Stunden und so weiter. Ja. Es gab dann tatsächlich sogar mit einer Kollegin ein bisschen Knatsch, aber das hat sich dann auch gegeben.
Okay. Also, wenn wir jetzt nochmal dazukommen, die sind bei euch an die Schule gekommen und die haben sich vorgestellt, wie das halt so ist, nehme ich mal an, Begrüßungsrunden und tralala. Und was war dann das Experiment? Hast du das überschrieben in einem Beitrag für unsere Zeitung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und hast das Experiment drüber geschrieben? Was war denn daran experimentell?
Also ich persönlich, erstmal aus meiner Sicht, für mich war es experimentell, weil ich sowas noch nicht gemacht habe, dass ich erstmal zu diesem Themenschwerpunkt, zur Demokratie, so ein Format mit organisiert habe und natürlich noch niemals die Schüler sowas gemacht haben. Mhm. Also die Schüler, was haben die Schüler so kennengelernt im Großen und Ganzen? In erster Linie so die Vorstellungsrunden, wenn es um Schülersprecherwahlen alle 2 Jahre geht. Mhm. Und mehr machen die Schüler nicht in der Hinsicht. Zumindest so, wie ich das so mitbekomme. Mhm. Und von daher war das mal was ganz anderes und dementsprechend auch irgendwie ein Experiment. Mhm.
Du hast geschrieben in deiner Einschätzung, das war ein bedeutendes Stück Demokratie und Mitbestimmung, und zwar den eigenen Stundenplan zu bestimmen. Das war sozusagen ein Hauptakt am Anfang, dass die überhaupt sich besprechen, was machen wir an diesem Tag, mit welchen Inhalten beschäftigen wir uns. Genau. Du hast es gesagt, bedeutendes Stück Demokratie. Das heißt, die haben Umkehrschluss, die Schüler sind das nie gewohnt, das machen die nie, die kriegen immer alles vorgesetzt.
In der Regel ist das so. In meinem Fach, in diesem Gesellschaftsfach, versuche ich schon mal zu variieren, indem ich sage, okay, die Schüler können zum Beispiel, können immer sagen, wenn sie irgendwas interessiert, dass ich das vorbereite, oder dass die Schüler auch sagen, sie haben sich mit irgendwas beschäftigt, sie können darüber, können das vorstellen und wir können darüber sprechen. Mhm. Aber das ist eben auch nur, das ist wie gesagt ein Wahlpflichtfach, das heißt, das machen nur manche Schüler und Schülerinnen, andere machen ja andere Bereiche wie Naturwissenschaften und so. Mhm. Und sonst ist das in der Regel eben nicht der Fall. Ne? Im Prinzip wird sich an den Lehrplan gehalten, mehr oder weniger, und die Themen werden abgearbeitet. Mhm.
Hast du noch zwei Beispiele im Kopf, was ihr so gemacht habt, mit welchen Inhalten ihr euch dann beschäftigt habt oder die Schüler sich beschäftigt haben?
Ja, also es war sehr weit gefächert. Also manche Themen, die gingen um die Schule selber. Also zum Beispiel, inwiefern ist es okay, wenn Lehrer Schüler, sagen wir mal, zurechtweisen für Kleidungsstil oder ähnliches. Also darüber wurde diskutiert. Es wurde aber auch ich nenne mal die gesellschaftlichen Themen diskutiert. Wie ist es schon rechts, wenn man stolz auf die Nation ist oder sowas? Also, und das wurde, oder Cannabis-Legalisierung, ist wahrscheinlich verständlich bei 15, 16-Jährigen, dass das ein Diskussionsthema war.
Und haben die Schüler da Themen aufgerufen, die sie bei dir sich sonst nicht getrauen aufzurufen? Oder hat dich das nicht überrascht?
Würde ich nicht denken. Also ich muss dazu sagen, ich hatte auch nicht alle Schüler von denen, weil das waren ja alle 3 Züge der 10. Klasse. Mhm. Und ich habe ja dann nur einen bestimmten Ausschnitt an Schülern. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass sie sich bei mir das nicht getraut hätten.
Mhm. Okay. So, dann haben die in den einzelnen Runden miteinander beraten und diskutiert und sich da eine Meinung gebildet oder wie auch immer einen Debattenstand erarbeitet. Und dann sind alle wieder zusammengekommen. So habe ich das richtig verstanden. Genau. Und dann gab es was?
Dann gab es im Prinzip so eine Präsentationsphase, also dass eine oder 2 Personen aus den Gruppen vorgekommen sind und mal dargestellt haben, zu welchen Ergebnissen sind sie gekommen, wie ist das alles gelaufen. Genau.
Okay. Wenn du jetzt als Lehrer drauf schaust, kannst du so ein Format empfehlen in Richtung, das bringt was, sag mal, in Richtung Demokratie, Erziehung, Demokratie, Bildung an Schule, oder müsste das viel systematischer stattfinden, 3-mal im Jahr oder 15-mal im Jahr oder gar nicht?
Also ich würde so ganz grundsätzlich sagen, ja, bringt was. Das darf aber nicht alles sein in meinen Augen, weil man merkt eben auch, dass ein Teil der Schüler und Schülerinnen eben ein Problem damit haben, sich darauf auch einzulassen, ne? Weil es für die ungewöhnlich ist, weil das sozusagen ein neuer Raum, ein neuer Rahmen ist. Also es waren schon, die überwiegende Mehrheit der Schüler war beteiligt, hat das aktiv gemacht, aber es gab natürlich auch welche, die damit ein Problem hatten, ne? Die auch sozusagen den Freiraum gar nicht kennen und den Freiraum selbst zu gestalten oder auszufüllen, durchaus, ja, anderweitig genutzt worden ist, beziehungsweise nicht so intensiv an diesen Punkten ausgelebt worden ist, wie es hätte vielleicht sein können. Mhm. Und von daher würde ich sagen, ja, kann ich empfehlen, darf aber nicht alles sein. Und ich denke eigentlich, dass das Wesentliche muss sein, dass dann Schüler auch selber merken, dass sie wirksam sein können. Also zum Beispiel in der Schulgemeinschaft durch ihr Engagement etwas verändern können. Ja. Und ich glaube, daran hängt es dann in erster Linie.
Okay. Ich habe eine Frage. Was bringen denn die Schüler für dieses Projekt mit an Demokratieerfahrung an der Schule? Es gibt ja das System der Klassensprecher, die gewählt werden. Es gibt die Schulsprecher, die also auch einen gewissen Einfluss haben. Und wenn man das also vom Gesetz her so vorgibt, denkt man ja auch, das wirkt alles. Aber irgendwie habe ich immer so den Eindruck, das sind so Papiertiger, die von den Schülern gar nicht so wahrgenommen und auch gar nicht gelebt werden. Wie ist das bei euch?
Ich sag mal, jein, also das, zu dem Thema Papiertiger. Es ist, glaube ich, natürlich eine ganz wichtige Frage, wie stehen Schulleitungen, wie stehen Lehrer und Lehrerinnen der Sache gegenüber. Ne? Also wie intensiv betreiben sie das, dass sie den Schülern an die Hand geben, was können sie tun, welche Einflussmöglichkeiten haben sie, welche Mitgestaltungsmöglichkeiten haben sie, oder ob das eher schon auch stark gelenkt wird. Ne? Also ich habe das erlebt, zum Beispiel, wenn sich Kandidaten, Kandidatinnen für die Schülersprecherwahl vorgestellt haben, dass es vorher abgesprochen ist, was sagen die und so weiter und so weiter. Also dass das doch teilweise schon nicht selten gelenkt ist. Oder wenn ich jetzt eine Schulkonferenz nehme, die ja das oberste Entscheidungsorgan ist, dass dann eben die Tagesordnung wird ja vom Schulleiter vorgegeben. Und allein darüber wird quasi schon ganz viel gelenkt und auch Möglichkeiten rausgenommen, jetzt aktiv zu werden in meinen Augen. Mhm.
Wobei man dazu sagen muss, Richard, es gibt halt eine Unterscheidung, das ist ja einer unserer Kritikpunkte, zwischen der Wahl eines Klassensprechers und der tatsächlichen Beteiligung, dem Proporz in der Schulkonferenz, gibt es einen großen Unterschied. Also die Schülersprecherwahl sollte und findet in meiner Wahrnehmung nach auch immer ganz streng demokratisch statt, auch wenn da vielleicht mal irgendwelche Leute im Hintergrund was vorflüstern, aber so ein bisschen undemokratisch ist, aber da kommen wir nachher noch drauf. Mit der Schülersicht ist das, was in der Schulkonferenz stattfindet. Und ich habe extra heute nochmal nachgeschlagen, was die Schulkonferenz eigentlich alles entscheiden müsste. Da bin ich auch selber überrascht, laut aktuellem Schulgesetz, aber das können wir nachher besprechen. Thomas, du bist jetzt am Gymnasium. Ihr ladet die Leute wieder ein von dem Projekt Vorsicht Demokratie?
Das weiß ich noch nicht. Das hängt ja auch ein bisschen immer daran, welche Fächer ich unterrichte. Also ich kann mir das gut vorstellen, ich könnte das wieder machen. Ein Kollege von mir, der das mitgemacht hat, der würde das wahrscheinlich auch machen. Ist aber, ansonsten müsste ich wahrscheinlich erstmal Arbeit leisten, um andere Lehrer vielleicht auf so eine Richtung zu kriegen.
Das heißt eigentlich, also erstmal müssten die Lehrer so einen Projekttag mit sich machen lassen, damit sie... Okay. Wenn Lehrer oder Schulen das buchen wollen, ich sage hier nochmal die Kontaktdaten, LKJ Thüringen, die sitzen am Anger 10 in Erfurt und die haben logischerweise auch eine Telefonnummer in Erfurt, die 663-82214. Dort könnt ihr euch melden, können Sie sich melden, wenn Sie Interesse an diesem Projekttag haben. Thomas, ich danke dir für die Beobachtung, die du geschildert hast und auch für die zwischen den Zeilen versteckte kritischen Anmerkungen. Ja, Dankeschön.
Gerne.
Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei. Bildung in Thüringen heute noch einmal zum Thema Demokratie an Schulen. Und wir haben ja schon gehört, dass die Schüler mit Projekten in demokratische Schulverhältnisse hineingeführt werden sollen, mitbestimmen sollen, Verantwortung übernehmen sollen, was sich aber im Schulalltag offensichtlich nicht ganz so einfach generiert, wie es, wie du vorhin schon mal angedeutet hast, Michael, in den gesetzlichen Vorgaben einfach schon drinsteht, wo Schüler über die Schulkonferenz Einfluss nehmen können auf den Schulalltag und da auch Verantwortung übernehmen können.
Ja.
Das ist offensichtlich noch nicht überall Praxis. Wir wollen nicht sagen, das ist gar nicht Praxis, aber nicht überall.
Nicht überall ist, glaube ich, leicht untertrieben, zumindest aus dem, was uns die Kollegen und Kolleginnen so widerspiegeln. Es gibt tatsächlich eine weitgehende Regelung, was die Schulkonferenz alles beraten darf und soll und was sie, und jetzt kommt der große Punkt, was sie auch entscheiden müsste eigentlich. Und ich habe da nochmal nachgeschlagen, also das Thüringer Schulgesetz ist ja gerade in der Diskussion und wird jetzt wahrscheinlich noch vor der Sommerpause durch den Landtag neu verabschiedet, aber in der jetzigen Form steht drinne, die Schulkonferenz entscheidet über 14 Punkte. Und ein paar will ich einfach mal vortragen, weil man da echt mit den Ohren schlackert, auf Deutsch gesagt, was eigentlich Schüler und Eltern mitbestimmen können. Das muss man vielleicht dazu sagen. Wer sitzt eigentlich in der Schulkonferenz? In der Schulkonferenz sitzen Lehrer, Eltern und Schüler mit jeweils den gleichen Stimmanteilen, nämlich 3, bei manchen Schulen 4 Stimmen. Und die entscheiden darüber eigentlich, sollten sie das, über die Bildung von Klassen und die Differenzierung in Kursen oder über das pädagogische Konzept oder über die Pausenordnung oder über die Pausenverpflegung unter Berücksichtigung von Grundsätzen gesunder Ernährung, also welchen Anbieter nimmt man da, zu welchen Konditionen. Sie entscheiden auch über Getränkespeiseautomaten, sie entscheiden über das außerunterrichtliche Angebot der Schule, sie entscheiden über besondere Schulveranstaltungen und sie entscheiden über schulinterne Grundsätze für Wandertage, Klassenfahrten, Kursfahrten und so weiter. Das sind also keine Entscheidungen der Schulleitung. Die haben zwar ein Vetorecht, die Schulleitung, das muss man dazu sagen, nach jetzigem Stand. Aber eigentlich entscheiden das Lehrer, Eltern, Schüler zusammen. Und wenn ich mich jetzt dunkel an meine Schulzeit erinnere, weiß ich aber nicht mehr genau, ob dieses Schulgesetz so schon bestand in dieser Form. Da war das immer Sache der Schulleitung, ehrlich gesagt. Die haben das einfach vorgegeben. Und was jetzt Kollegen so spiegeln, ist das eigentlich nicht Realität. Also das sind ja weitestgehende Mitbestimmungsrechte, die man zumindest hat, die offenkundig oftmals gar nicht wahrgenommen werden.
Also dazu müsste es natürlich auch einerseits ein Bewusstsein bei den Betroffenen geben, sowohl bei den Schulleitungen als auch bei Eltern und Schülern. Und dann müsste es auch natürlich auch entsprechende Weiterbildungen geben, wo man trainieren kann, wie diese Einflussnahme gerade über die Schulkonferenz auch realisiert werden kann. Mhm. Natürlich hat ein Schulleiter entsprechende wirtschaftliche Grenzen. Er kann also nicht pausenlos die Klassen teilen oder Angebote machen. Da gibt es Grenzen, die Schule hat, aber die müssten dann entsprechend auch ausdiskutiert werden. Und da gibt es sicherlich mehr Möglichkeiten an Schulen, demokratisch einzugreifen, von Seiten der Schüler als auch von Seiten der Eltern, als in der Praxis umgesetzt. Und das ist also meine Wahrnehmung auch immer so gewesen.
Ja, du hast zwei wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist, dass man das ja überhaupt erstmal weiß. Die Schüler kommen ja nicht auf die Welt oder in die Schule, wissen das alles. Das heißt, es muss denen auch anerzogen werden oder angebracht werden. Da eignet sich hervorragend das Fach Sozialkunde, wenn es denn nicht nur eine Stunde wäre ab Klasse 9. Also aber wenn die in Klasse 7 oder Klasse 5 in den Schulkonferenzen sitzen sollen und wollen, müssten sie eigentlich dann auch schon handfeste Kenntnisse über ihre Mitbestimmungsrechte haben. Und wir haben, also wir, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, haben die Landesschülervertretung nach ihrer Einschätzung gefragt, wie sieht denn eigentlich das aus, ganz konkret, die Realität, uns hat nicht so sehr der Papieranspruch interessiert, sondern die Realität von Mitbestimmung. Und das sind genau die Punkte, die du jetzt angesprochen hast, Richard, die dort auch genannt werden. Wichtiges Thema für die Schüler ist die Schulkonferenz. Mit der Zusammensetzung sind sie aber unzufrieden. Warum? Weil alle Schüler der Schule dürfen 3 Vertreter dahin senden. Alle Eltern auch. Und alle Lehrer aber auch. Und wenn man sich das Zahlenverhältnis anguckt, das ist ja nicht eine 1-zu-1-Betreuung von Lehrern und Schülern, sondern ein Lehrer hat 25 Schüler. Da gibt es also 50 Kollegen, also Lehrerkollegen und Kolleginnen und vielleicht 500 Schüler. Aber die 500 Personen haben auch nur 3 Stimmen. Und das wird moniert von der Landes-, zu Recht, wie ich finde, von der Landesschülervertretung. Das ist eben eigentlich im Kern, hat das was so ein bisschen von französischem Ständestaat, ne? Also die unteren 99% haben auch eine Stimme in der Nationalversammlung, aber die ist genauso viel wert wie die von den anderen 0,5%. Das wird da kritisiert. Und das Zweite, was eben kritisiert wird, ist, viele Entscheidungen werden durch die Schulleiter und Schulleiter eben eigenmächtig getroffen, auch gegen den Willen der Schulkonferenz und manchmal auch ohne die Schulkonferenz einzubeziehen. Und die Schüler sagen auch, eigentlich müssten die Schüler auch herangezogen werden oder demokratisiert werden, dass sie das eben, was alles im Schulkonferenz an Anspruch steht, auch tatsächlich umsetzen können. Und in aller Regel brauchen sie dort auch Hilfe, weil ein Fünftklässler kann einem, sag mal, rhetorisch versierten Schulleiter einfach auch nicht begegnen. Das muss man ja auch deutlich sagen. Insgesamt sagt die Schülervertretung, das ist auch sehr widersprüchlich in ihrer Aussage, wir würden die Mitbestimmung allgemein als ausreichend bewerten. Zitat Ende. Und dann kommen aber die ganzen Abers. Schüler wissen gar nicht, was sie für Rechte haben. Das wird nicht durchgesetzt. An vielen Schulen weiß es nicht mal der Schulleiter und so weiter. Also das geht in die gleiche Richtung und das könnte man natürlich viel stärker und müsste man wahrscheinlich auch viel stärker ausbauen, sodass da auch verbindliche Regelungen dahinter stehen. Und natürlich hat der, es geht nicht darum, dass die ihre eigenen Klausuren konzipieren. Darum geht es ja nicht, sondern es geht um grundlegende Dinge des Schulalltags, des Zusammenlebens im Schulalltag. Und da müssen die natürlich mitbestimmt, ganz klar, weil sonst haben sie ja immer, und das ist jetzt aus der Sicht des Sozialkundelehrers, die Perspektive, ich soll irgendwie Demokratie gut finden, das wird mir so gesagt, aber ich darf mich hier gar nicht demokratisch betätigen. Weil das zum Demokratielernen gehört immer das Lernen, das theoretische Lernen und das praktische Leben. Das muss dazugehören, sonst ist es verpufft.
Die andere Seite ist natürlich auch, diese Form der Demokratie, so wie sie hier auch im Schulgesetz drin ist, die muss natürlich nicht nur von den Schülern, sondern auch von Eltern und vor allem von Lehrern gelebt werden, als Vorbild vorgelebt werden. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man, das ist ja auch lästig, das ist ja ein zusätzlicher Aufwand, wenn man jetzt den Schulalltag gemeinsam bestimmt und wenn Eltern und Schülerinnen und Schüler sagen, der Ablauf wird geändert, ja, oder wir stellen hier keinen Cola-Automaten auf, sondern lieber einen Milchautomaten. Mhm. Wenn der Schulleiter aber schon vertraglich mit dieser Firma für 3 Jahre gebunden ist. Da gibt es also Konflikte, ja, also das ist nicht so ganz einfach. Das muss von vornherein gelebt werden und dann muss man auch bei der 5. Klasse anfangen, die zu leben. Und wenn die jetzt eine Pausengestaltung gemeinsam beschließen, dann müssen die, die es beschlossen haben, auch die Pausengestaltung umsetzen, denke ich mir.
Ja? Richtig, dass das natürlich auch immer alles praktikabel sein muss. Die können da nicht Wolkenkuckuck sein beschließen. Ne? Wenn der Schulleiter ankommt und sagt, ich habe hier einen Vertrag, der geht noch 3 Jahre wegen des Automaten, dann kann die Schulkonferenz mit Sicherheit beschließen, wir kriegen einen anderen Automaten, aber eben erst nach 3 Jahren. Das geht eben dann nicht. Ne? Es gibt einfach auch praktische Zwänge, sage ich mal so. Ne?
Aber zum Beispiel wäre das schon in der Ausschreibung, müssten dann die Schülerinnen und oder die Schulkonferenz mit einbezogen werden. Ja. Wir schreiben aus an 3 Firmen hier solche Automaten und dann müsste da schon mitbestimmt werden können, wer oder was da gewollt ist.
Genau. Ne? Und in selbe Richtung, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, geht auch eine Kritik. Wir haben auch Eltern gefragt, eine Kreiselternvertreterin, die Katrin Reinhardt, die ist Elternsprecherin für die Grundschulen in Westthüringen. Die hat gesagt, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, Zitat, in der Theorie kommt das viel zu spät und in der Praxis ist es eigentlich kaum vorhanden, also die Erziehung zur Demokratie. Das sind so ihre Erfahrungen, die sie mit ihren mehreren Kindern hat sie gemacht hat. Demokratiebildung ist, sagt sie selber, ist ja viel mehr als nur Fakten übers Wahlsystem lernen und die dann auch nach der Arbeit, nach der Abfrage in der Arbeit schnell wieder zu vergessen, sondern für sie ist aus ihrer Perspektive Demokratiebildung nämlich das Wichtigste ist das eigene Sammeln von eigenen demokratischen Erfahrungen. Und da ist eben Schule, da sitzen die Leute 10 Jahre oder 12, 13 Jahre. Das ist die prägende Zeit. Dort müssen sie diese demokratischen Erfahrungen machen. Das geht alles in die gleiche Richtung.
dann müsste eigentlich, wenn wir jetzt aus gewerkschaftlicher Sicht das rückwärts denken, wenn die Schüler mit dieser entsprechenden demokratischen Bildung aus der Schule herauskommen, müssten die also aufgeschlossen sein für Arbeit in Betriebsräten, in Personalräten etc. Genau. Aber da ist ja die Erfahrung auch der gewerkschaftlichen Bildner, dass man da, wenn man in die Berufsschule geht, beim Punkt Null anfängt.
So ist es. Nicht nur an der Berufsschule, auch die, wenn wir mit den Lehramtsstudierenden und Lehramtsanwärtern zu tun haben, also den zukünftigen Lehrern, die als Querschnitt alle irgendwie Demokratie beibringen sollen. So ist ja der nebulöse Anspruch des Bildungsministeriums. Auch wenn wir dort mit denen sprechen, mindestens die Hälfte weiß nicht, was eine Gewerkschaft ist, welche Rolle die hat, warum die wichtig ist oder wozu Personalräte da sind. Das wissen die einfach nicht, weil sie es nicht gelernt. Sie haben es weder gelernt, noch haben sie in größerem Maße Demokratie gelebt an ihrer Schule. Außerhalb dieser Schülersprecherwahl, ne, die mit Sicherheit demokratisch ist. Aber was sozusagen eigentlich die Schulentscheidung betrifft, das ist in aller Regel undemokratisch.
Also was ich nicht verstehe, ich weiß nicht, ob es dazu Ursachen gibt. Wir waren 89, 90 sind wir aufgestanden, um das alles zu ändern, um schuldiktatorische Sachen abzubauen. Deswegen ist ja auch in dieses Gesetz diese Schulkonferenz hineingekommen mit diesen Bestimmungen. Warum ist das fast 20 Jahre, 30 Jahre nicht umgesetzt worden?
Da müsstest du die entsprechenden Personen fragen, die da entscheiden.
Ja, ich stell die Frage auch nur rhetorisch, denn die Grundlagen, die juristischen Grundlagen sind ja eigentlich dafür da. Ja, also.
Naja, also wenn man das konsequent umsetzt und Schüler stark mit partizipieren lässt und mitentscheiden lässt, ne, das ist natürlich auch, das ist ja nicht nur einfach so mal irgendwie eine Methode oder sowas, sondern das ist
ein Grundprinzip einer Schule,
muss das sein. Ja, und dieses Grundprinzip, also dieses Schulsystem ist ziemlich hierarchisch aufgebaut. Ne? Gerade in den neuen Bundesländern, ich höre das immer von Kollegen, die aus Westdeutschland da irgendwie, das ist irgendwie flacher. Wie auch immer das aussieht, ich bin nicht an einer westdeutschen Schule, ich weiß es nicht. Ich höre das nur immer, dass das auch was so die Kommunikation mit dem Schulamt betrifft zum Beispiel oder mit dem Ministerium, das ist hier alles noch so, da ist viel Hierarchiedenken dabei. Da gibt es natürlich Menschen und Parteien auch, die anderes präferieren und auch anderes leben. Du hast trotzdem dort Beharrungskräfte und die kommen aus einer anderen Denkrichtung her. Das ist halt auch ein Erziehungs- oder ein Prozess, der lange dauert. Auch in Westdeutschland hat die Akzeptanz der Demokratie war eigentlich auch erst in den 60er Jahren da.
Ne? Aber man muss was tun, man kann es nicht schleifen lassen. Nee, man kann jetzt nicht nochmal 20 Jahre ins Land gehen lassen, ohne das zu verbessern, zu verändern.
Genau. Und
da gibt es ja sicherlich auch entsprechende Möglichkeiten. Also ich sehe nur immer, wie viele Projekte im Bereich Demokratie, Bildung, Demokratie, Schulung von allen möglichen Trägern auch angeboten werden. Ne? Also, und das wäre ja so eine Sache, wenn man jetzt dieses, was du von der Schulkonferenz vorgelesen hast, wenn das richtig umgesetzt würde, gäbe es zum Beispiel überhaupt keine Diskussion zu der Teilnahme an diesen Freitagsdemos.
Richtig. Die Schulkonferenz.
Schulkonferenz.
Ja, das ist jetzt aber eine elegante Überleitung, Richard.
Ja, danke.
Okay, wir haben jetzt lange gesprochen über die Schülersicht, auch über die Elternsicht, über das mangelnde Demokratieerleben an Schule, über die Rolle der Schulkonferenz, die eigentlich gesetzlich viel, viel weitestgehender geregelt ist, als sie tatsächlich oftmals zumindest gelebt wird. Und nach der nächsten Musik, Richard hat es jetzt schon angesprochen, werden wir uns mit den streikenden Schülern beschäftigen.
Again, you plan out exactly what to say. Here
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Und ihr hört Bildung in Thüringen heute mit Richard Schäfer im Studio und Michael Kummer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und wir haben es jetzt gerade schon mal anklingen lassen vor der Musik. Es geht um streikende Schüler. Also wenn alle Regelungen der Schulkonferenz strikt umgesetzt werden würden, dann gäbe es ja eigentlich überhaupt kein Akzeptanz- und Toleranzproblem mit streikenden Schülern, die sich am Freitag jeder Woche mehr fürs Klima interessieren und damit für eine politische Frage als für den anderen Unterricht. Da wir jetzt so schön hier sitzen, Richard hat sich vorbereitet auf das Thema, aber Richard ist nicht irgendjemand, sondern Richard ist ja selber Lehrer gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange.
Bis 1990.
Oh, das Mikro war nicht an. Bis?
Bis 1990. 76.
Okay, das sind also 14 Jahre als Lehrer gearbeitet und danach bis zum Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben war er bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft der Öffentlichkeitsarbeiter und Pressesprecher. Damit hast du A, die Schulperspektive natürlich gehabt, wenn auch in einem anderen System, und B, hast du natürlich danach 1990 mit tausenden Kollegen wahrscheinlich gesprochen und kannst die Lage jetzt sehr gut einschätzen und beobachtest auch diese ganzen Vorgänge und auch die zögerliche oder auch aktive Haltung der GEW, aber auch anderer Institutionen, die sozusagen aus Erwachsenensicht darauf schauen. Vielleicht kannst du nochmal anfangen. Fridays for Future, für die Leute, die es tatsächlich noch nicht gehört haben sollten, was ist das eigentlich?
Ja, das ist die Bewegung, die von Greta Thunberg ausgegangen ist, sich also freitags den Klimathemen zu widmen, wo Schülerinnen und Schüler also auf die Straße gehen und der jetzigen Generation, die an der Macht, an der Regierung ist, also Licht am Rad machen im wahrsten Sinne des Wortes, sich endlich für diese Klimaziele einzusetzen, weil sie, die Kinder, die Schüler, die jetzt auf die Straße gehen, später am ehesten die Auswirkungen hinnehmen müssen und mit diesen Auswirkungen leben. Und ich finde, das ist eine richtige Diskussion, die sie dort an den Tag gesetzt haben. Und man hört ja Land auf Land ab, dass sich die Wissenschaftler jetzt bestätigt fühlen, nicht durch die Politik, sondern durch die Schüler, weil die Wissenschaftler schon seit Jahren darauf hinweisen, was mit der globalen Erwärmung es auf sich hat, wie sie voranschreitet, welche Konsequenzen es hat, und sie scheinbar von den Politikern nicht gehört werden. Ja. Und das hat jetzt eine neue Richtung bekommen durch die Schülerinnen und Schüler, die nun weltweit auf die Straße gehen und freitags dafür demonstrieren. Und ich finde, es ist einfach, es ist ihr gutes Recht. Man muss auf die Zukunft schauen und das ist ihre Zukunft. Und man muss ihnen da nicht vorwerfen, dass sie die Schule schwänzen, etc. Diejenigen, die die Schule schwänzen, schwänzen die auch ohne Demo. Das ist einfach so.
Ne? Mhm. Aber jetzt diese Diskussion, bevor wir nochmal inhaltlich kommen, was wollen die da eigentlich? Wenn sie denn kritisiert werden, die Schüler, dann ist ja die Kritik, kommt ja eigentlich aus meiner Beobachtung aus zwei Ecken. Das eine ist, die dann immer sagen, es gibt ja eine Schulpflicht. Ihr müsst also in der Schule sein, wobei man ja auch am anderen Ort lernen könnte, aber das müsste die Schule organisieren, der Lehrer organisieren. Also die Schüler verstoßen gegen die Schulpflicht, und wenn das jeder machen würde, dann wäre hier heilloses Durcheinander. Das ist so die eine Kritik, und die andere ist, die ich so wahrnehme, ist ja, es sind eigentlich drei Richtungen. Die zweite ist so, das sind ja nur verschwindend wenige. Also in Erfurt gehen 200 Schüler von wie viel? 20.000, 30.000? Oder 50.000 Schülern auf die Straße, die anderen interessiert es offenkundig nicht oder trauen sich nicht. Und die dritte Richtung ist, die sollen ja erstmal so und so leben, ihre Handys wegschmeißen und nicht immer nach Ägypten zum Schnorcheln fliegen mit ihren Eltern. Die sollen erstmal umweltgerecht leben, bevor die überhaupt Umweltforderungen stellen können. So, das ist so das, was ich beobachte. Wie kann man denn auf diese drei Sachen reagieren, oder müsste man vielleicht sogar?
Also man muss reagieren. Natürlich ist der Fingerzeig auf die Schülerinnen und Schüler zunächst einmal richtig. Wie lebt ihr denn? Man wird es nicht schaffen, sie dazu zu bewegen, das Handy wegzulegen. Das gehört heute dazu. Man wird es auch nicht schaffen, dass die sich ausklinken, wenn die Eltern nach Teneriffa fliegen und die Kinder müssen mit. Das wird man nicht können. Aber was man im täglichen Leben machen kann, das ist eine ganze Menge. Und da sehe ich also durchaus Chancen, wie Schülerinnen und Schüler auch in der Schule Strom sparen können, wie sie Wasser sparen können, wie sie zum Beispiel mit Wertstoffen umgehen, wie sie mit Nahrungsmitteln umgehen etc., dass sie nichts wegschmeißen oder wenig wegschmeißen oder dafür sorgen, dass das in andere Kreisläufe kommt. Da gibt es also jede Menge Schulen, die das auch schon machen. Ich kann mich nur erinnern, dass hier in Erfurt zum Beispiel Energiesparschulen gegeben hat, wo die Schülerinnen und Schüler darauf geachtet haben, dass das Licht ausgemacht wurde in der Pause etc., wo Energie gespart wurde, die dann mit irgendwelchen Preisen geehrt worden sind, als Energiesparschule ein Schild an die Tür gekriegt haben. Aber das war's dann. Und ich finde, wenn die Schülerinnen und Schüler aller Schulen, wir haben etwa 33.000 Schulen in Deutschland. Ja. Wenn die anfangen, Strom zu sparen, vielleicht auch selber sauber in der Schule umzugehen, wenn sie mit Ressourcen ordentlich umgehen und dann der Politik sagen, so Leute, in unserer Schule haben wir so und so viel Energie gespart, so und so viel Wasser gespart, so und so viele Kosten an der und der Stelle nicht verursacht, jetzt seid ihr aber dran. Dann kann man diese Forderungen, die die Schüler stellen, natürlich auch materiell untermauern und das muss man auch tun. Dieses Bewusstsein muss in die Schüler hineinkommen, dass sie selbst für sich auch etwas tun müssen. Dass sie also nicht auf den Schulhof verschwanern, dass sie Plastikbecher umherschmeißen, dass sie also da selber auch bei sich anfangen. Diese Verantwortung nehme ich den Schülern nicht ab. Natürlich müssen sie auch aus meiner Sicht weitere Fragen stellen. Ne? Ich habe also mal zusammengerechnet, es gibt 32.995 allgemeinbildende Schulen in Deutschland. Nun wäre jetzt die Frage, die ich als Schüler stellen müsste, warum haben diese Schulen nicht alle Solardächer? Warum werden diese Schulen nicht mit Solarstrom bzw. Solar beheizt? 33.000 Schulen, ja, das sind also eine enorme Kapazität an Solaranlagen, die dort verbaut werden könnte. Das wäre schon mal eine Dimension. Dann müsste, denke ich,
vielleicht kann ich da mal kurz einhaken, vielleicht
für jede, immer für 10 Schulen eine Firma, die die Wartung übernimmt. Tausende Arbeitsplätze, die da entstehen würden. Und dann könnte man die Energetiker aus dem Braunkohlenbereich zum Beispiel dazu nehmen, ja, die also warten und pflegen müssten. Das wäre also eine Chance. Und dann müssen die Schülerinnen und Schüler auch fragen, warum fahren die Schulbusse noch mit Diesel? Warum wird unser Schulessen kilometerweit angekarrt? Warum gibt es da keine Änderung?
Du sprichst aber zwei verschiedene Sachen an. Das eine ist, sind sozusagen private Konsumentscheidungen. Das kann man als Schüler natürlich, darauf kann man Einfluss nehmen. Man kann seinen Eltern sagen, ich möchte nicht dieses große, fette, neue Handy. Ich möchte, mir reicht meins oder irgend sowas. Ne? Oder wir machen mal lieber einen Fahrradurlaub, statt irgendwie wieder wohin zu fliegen. Das kann man alles machen. Das zweite, was du jetzt diese ganzen baulichen Sachen, das ist ja nicht eine Entscheidung der Schüler. Mit Ausnahme des letzten, da hast du gesagt,
hilf mir Schulessen.
Schulessen, da haben wir ja vorhin gehört, das kann ich in der Schulkonferenz entscheiden, ja. Als Schüler, ja. Mitentscheiden, ja. Welchen Anbieter man nimmt und wo die herkommen und so weiter, also wie weit das Essen gefahren wird. Aber alle anderen Sachen, Solardach und so weiter, das ist Aufgabe des Schulträgers. Da sind die Schüler nicht entscheidungsberechtigt.
Nein, aber sie müssen die Fragen stellen, warum ist das nicht gemacht worden?
Vielleicht machen sie es ja schon, wissen wir ja nicht.
Nee. Na, guck dir mal die Schulen in Erfurt an. Wie viele Schulen haben da ein Solardach? Wie viele haben eine Photovoltaikanlage?
Ich verstehe, was du meinst. Ja? Heißt aber nicht an den Schulen, wo es das nicht gibt, dass die Schüler dort nicht gefragt hätten.
Nein.
Das weiß man nicht.
Ja, aber generell finde ich, muss diese Frage auf den Freitag-Demos muss die da gestellt werden. Und der Rest, diese Eigenanteile, da kann ich die Schüler nur auffordern zu sagen, es zu machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Das wäre auch eine Sache für die Schulkonferenz. Zum Beispiel bei der Beschaffung. Welches Papier wird verwendet? Ja, und alle möglichen Verbrauchsmaterialien. die man da in Augenschein nehmen kann. Das geht bis hin zur Begrünung des Schulhofes. Ja? Muss da immer Asphalt stehen oder muss da irgendwie eine Steinwüste sein? Kann man da nicht eine sparsame Begrünung ansetzen? Da gibt es also sehr viele Möglichkeiten und diese müsste man pro Schule erstmal erfassen und dann schrittweise umsetzen.
Okay. Letzte Frage vielleicht zu dem Thema. Stell dir vor, du bist noch Lehrer, was hättest du mit deinen Schülern gemacht? Wenn die sagen, wir wollen freitags, wir kommen nicht zu ihrem Unterricht, Herr Schäfer. Wir sind auf der Demo.
Ich wäre wahrscheinlich mitgegangen. Und das ist eigentlich...
Hättest du das als Unterricht deklariert?
Ja, ja. Okay. Also ich denke auch... Es gibt, glaube ich, die Bewegung Teachers for Friday, also for Future, gibt es also auch von einer Gewerkschaftsorganisation in Hessen, glaube ich, wo die gesagt haben, die Lehrer gehen mit auf die Straße. Und eigentlich müssten ja auch die Eltern und die Großeltern an dem Freitag mit da sein, denn da gibt es eine gemeinsame Verantwortung. Also das ist also mein persönliches Anliegen. Man kann die Schüler dann nicht allein im Regen stehen lassen. Und wenn ich sehe, dass in Erfurt jetzt am Freitag haben die 14 Uhr demonstriert, die sind also schon kompromissbereit, dass also nicht Unterricht ausfällt. Die haben sich also schon bewegt. Und diese Bewegung erwarten sie natürlich auch von der Politik. Und wenn da nichts kommt, das sind natürlich die ganzen Demokratieprojekte, die wir jetzt besprochen haben oder die wir vorhin vorgestellt haben, die sind natürlich dann irgendwann im Eimer. Und was passiert dann? Radikalisieren sich dann die Schüler, wenn sie nicht gehört werden? Was passiert dann mit ihnen? Das ist also eine Frage, die vor den Politikern steht, aber auch vor den Pädagogen. Ja?
Du hast recht, dass wenn da gar nichts passiert, kann es Resignationseffekte geben. Es kann aber auch einfach nur Erfahrungslernen im Demokratieraum sein, weil Schüler sind schon eine Anzahl, geht da schon demonstrieren, aber wie gesagt, der größere Anteil der Schüler geht nicht demonstrieren und der noch größere Anteil der Bevölkerung sind keine Schüler. Das heißt, wenn demokratisch, auf demokratische Art und Weise entschieden wird, wir wollen gar keine so strenge Umweltpolitik machen, dann muss man das auch als aktiver Umweltschüler akzeptieren, dass das eine schwierig wird, wenn alle Parteien behaupten, wir machen das, wir sind so umweltpolitisch tätig, aber es passiert nichts oder nur die Hälfte. Das ist der eigentlich schwierige Punkt, glaube ich.
Gut, ich stimme dir zu, Schüler müssen auch lernen, dass es im demokratischen Prozess Niederlagen gibt. Das ist ganz wichtig, aber auch darauf muss man sie vorbereiten. Das kann man ihnen nicht einfach so vom Kopf knallen, darauf muss man sie vorbereiten. Da ist also viel zu tun und ich denke auch, dass da die Gewerkschaften so ein bisschen den Schulterschluss zu den Schülerinnen und Schülern suchen sollten und sie dabei unterstützen.
Das war ein schönes Schlusswort. Unsere Sendezeit ist für diese Woche auch schon wieder um. Die nächste Sendung ist dann Anfang Mai. Bildung in Thüringen, habt ihr gehört, Richard Schäfer war im Studio und Michael Kummer und wir verabschieden uns.
Tschüss.
Here's what I've been holding on to. Here's what I cannot let go. These are the words I couldn't say to you, but now you need to know. This has never come that easy. I've never been one to show. I left with words unspoken, true emotions standing at the door. It's been hard for you to see me. I've been hiding from